Liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, diese Podcast-Folge wird von dem Hörbuchplattform Audiotheka gesponsert. Wie du vielleicht weißt, liebe ich Hörbücher. Ich höre sie, wenn ich mich bewege, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, reise, beim Eisbaden, kochen, was auch immer. Bei Audiotheka kannst du für 8,99 € im Monat unbegrenzte Titel streamen. Das sind so ungefähr 30.000 Bücher. Ich selber höre gerade im Grunde gut und alleine für dieses Hörbuch lohnt sich das Abo schon. Darüber hinaus kannst du Neuheiten kaufen, die sonst nicht im Streaming-Formaten verfügbar sind. Also du hast sozusagen Downloads und Streaming, nicht nur eins von beiden wie bei den meisten Services. Als kleines Martin's Mind Special könnt ihr ein Kennenlern-Abo für 4 Wochen bekommen. Normalerweise sind es nur 2 Wochen und du kannst den Link in meine Shownotes benutzen und dann Martin's Mind in das Rabattcode-Feld eintragen. Super cool und super fair finde ich, dass wenn ihr das nach 4 Wochen probiert habt, sich das Abo nicht automatisch verlängert, sondern es wird einfach gekündigt und wenn ihr dann weitermachen möchtet, dann meldet ihr euch. Also, klickt auf den Link in meine Shownotes, gebt Martin's Mind in das Rabattcode-Feld ein und höre 4 Wochen lang die besten Bücher, die es gibt. Ich wünsche dir viel Spaß beim Streamen und jetzt erstmal viel Spaß mit einer neuen Folge meines Podcasts.
This meeting is being recorded. Okidoki. Fangen wir mal direkt an mit, was ich dich gar nicht gefragt habe. Ich wollte nämlich eigentlich deine E-Mail noch einmal vorlesen, wenn ich darf. Ist das okay?
Ja, klar, natürlich.
Weil, liebe Stefanie, ich dachte, es wäre schon länger, aber du hast mich im September geschrieben, eine E-Mail, die mich total begeistert hat und vielleicht aus Hintergrundinformation. Ich, via meine Webseite kann man mich schreiben oder über Instagram und ich bekomme schon relativ viel Nachrichten, meistens aber entweder von Menschen, die sagen, ich brauche mal wirklich Hilfe oder Menschen, die sagen, ich finde es toll, was du machst oder und dann kam deine E-Mail und da drin stand, mein Name ist Stefanie, ich bin 15 Jahre alt. Momentan bin ich dabei, meine Facharbeit in der 9. Klasse zu schreiben. Und da musste ich erst kurz schauen, wie das nochmal alles ist, weil ich das Schulsystem nicht ganz checke in Deutschland. Facharbeit wusste ich grob, was das ist. Und dann hast du geschrieben, in der Facharbeit geht es um Depressionen, Antidepressiva und alternative Behandlungsmethoden. Ich verfolge sie seit einigen Monaten und bin berührt von ihrer Geschichte und begeistert von ihrer Message. Und das fand ich wahnsinnig schön, außer das Siezen, weil ich habe gedacht, so alt bin ich doch noch nicht. Aber und dann hast du geschrieben, in den letzten Wochen habe ich überlegt, wie ich meine Facharbeit aufbauen könnte und kam auf die Idee, sie über ihre Geschichte und den Umgang mit Depressionen zu interviewen. Ich würde mich riesig freuen und so weiter. Das Wahnsinnige daran, oder ich habe jetzt meine Podcasts zurückgehört, ich sage viel zu oft wahnsinnig, aber ich fand wirklich das Begeisternde daran, dass ich kurz erst dachte, es geht um ein Medizinstudium oder ein Psychologiestudium und Soziologie, aber es ist eine Facharbeit und dann ist mir auch nochmal aufgefallen, dass du geschrieben hast, 15 Jahre alt, hörst du mich noch? Ja, ne?
Ja, ich höre.
Weil bei mir gerade kurz gestört hat. Und dann musste ich mich kurz hinsetzen, weil so viel Mut, so ein Thema anzusprechen in der 9. Klasse für eine Facharbeit, hat mich komplett vom Hocker gehauen. Also, jetzt komme ich zum Punkt. Danke dafür, Stefanie. Du hast mich begeistert und schon mehr inspiriert, als ich, glaube ich, überhaupt was zurückgeben konnte. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, Stefanie.
Ja.
Schön, dass du da bist.
Ich freue mich. Ich bin auch sehr geehrt.
Dann fangen wir doch mal direkt mit die wichtigste Frage an. Wieso das Thema Depression?
Ja, also ich habe seit circa einem Jahr auch selber mit Depression zu kämpfen. Und ich wollte halt unbedingt eine Facharbeit über Depression schreiben. Das war mir sofort klar, weil ich einfach gemerkt habe, da fehlt noch so viel, da wird so wenig drüber berichtet, auch wenn es jetzt mehr geworden ist. Und ich wollte eigentlich in Biologie schreiben, das ging dann aber nicht, weil die Lehrerin schon klare Vorstellungen hatte, welche Themen behandelt werden mussten oder wo sie wollte. Und dann hat meine Klassenlehrerin gesagt, du könntest theoretisch ein LER schreiben, Lebenskunde, Ethik und Religionskunde. Dann habe ich da nachgefragt, er hat gesagt, natürlich, das ist ja so ein tolles Thema, mach das ruhig. Und ja, jetzt sitze ich hier.
Jetzt sitze ich hier, wow. Schön, ich muss inzwischen ganz kurz troubleshooten, weil ich glaube, ich habe ein Kabel getroffen, daher hat jetzt Zoom diese, aber ich bin hier noch in alles drin, wie es ist. Ich lasse es einfach so, ich fasse nichts an. Also aus der eigenen Erfahrung raus sozusagen, selber betroffen gewesen. Trotzdem, ich meine, wenn wir mal ganz ehrlich sind, geht es ja meistens eher so, dass man selber betroffen ist, sich Hilfe sucht, Unterstützung bekommt, in welcher Form denn auch, ne, von Antidepressiva oder Medikamente, Therapie und solche Sachen. Es kommen aber sehr wenig auf die Idee zu sagen, okay, ich gehe einen Schritt weiter, ein sehr ja autonomen oder ich finde es ein sehr kräftiger Schritt zu sagen, ich werde das jetzt untersuchen, ich werde darüber schreiben, ich werde mich darüber austauschen. Wie war das direkt dein Gefühl oder wo kommt das her?
Nee, also ich habe mir im Februar diesen Jahres dann Hilfe bei der Schulsozialarbeit geholt, weil ich gemerkt habe, ich renne hier sowas von gegen eine Wand. Das war auch mitten in dem Lockdown und ich brauche dringend Hilfe. Und wir haben uns dann relativ schnell entschieden, also meine Eltern und ich, dass eine Therapie gut wäre. Dann war ich bis Sommer in Therapie gewesen, hat mir aber nicht so viel gebracht. Und ich war dann auch über den Sommer ein bisschen auf mich allein gestellt, weil ich halt keine Unterstützung aus medizinischer Sicht hatte. Und ich habe dann angefangen, so ein bisschen selber für mich zu experimentieren, mit Kälte, mit Atmung, all sowas. Und das hat auch geholfen. Bloß ich merke jetzt auch noch, ich bin jetzt auch beim Psychiater gelandet, ich brauche noch ein bisschen mehr Unterstützung. Und als wir dann gesagt worden sind, dass wir jetzt die Facharbeit schreiben und dass wir jetzt ein Thema raussuchen mussten, und so kam mir dann halt sofort das Thema Depression.
Ja. Wow. Wie fühlt sich das für dich an oder wie hat es sich für dich angefühlt? Weil du hast gesagt, okay, im Februar hast du, sagen wir mal, einen Tiefpunkt erreicht. Weiß ich nicht, ne? Wir müssen uns irgendeinen Namen geben. Was ist es für dich? Was ist eine Depression? Wie fühlt es sich an? Und genau.
Also es fühlt sich schrecklich an für mich. Also es fühlt sich auch ein bisschen an, als wäre jemand mit einem Traktor über mich drüber gefahren. Oder mit so einer, kennst du die Decken, die Gewichte haben? Mhm. Ne? Jetzt hätte jemand mir das übergestülpt. Und dann auf einmal haben mir die Sachen, die ich eigentlich so liebe, gar keinen Spaß mehr gemacht. Ich war todtraurig, also richtig eine ganz tiefe Traurigkeit und eine Leere. Und ich habe mich komplett vernachlässigt, eigentlich.
Mhm. Mhm. Und hast du denn das Gefühl, dass es Sachen gibt, die das ausgelöst haben? Gibt es für dich logische Konsequenzen, wenn du zurückschaust und sagst, jo, wenn ich so und so und so agiere oder diese Gedanken einfach nicht vorsichtiger behandle oder ich will gar nicht zu viel schon da reinschmeißen, aber hast du für dich, weil du bist so reflektiert, das ist ja eigentlich der Wahnsinn für, wir haben privat schon mal über gesprochen, mit 15 Jahre alt habe ich außer über mein Training und versucht, ganz cool zu sein, habe ich mir überhaupt nichts nicht weitestgehend diese Gedanken gemacht. Hast du für dich ein Gefühl, weil Depression ist dieser Punkt, wo wir das oft feststellen gefühlt, ne, wo du auch sagst, ich stecke fest, ich kann nicht mehr. Für meine Erfahrung und meine Meinung baut man das aber schon auch ziemlich lange auf, dieses Momentum. Wie war das bei dir? Gibt es da deutliche Sachen?
Also, wenn ich jetzt so zurückblicke, ist vieles passiert letztes Jahr. Also viele Menschen um mich herum oder zwei, denen ich sehr nahe stand, sind mir verstorben. Und dann hatten wir den Lockdown und ich hatte unglaublich viel zu tun. es war für mich ein unheimlicher Stress, jeden Tag 8 Stunden vorm PC zu sitzen und zu lernen und zu tun und zu machen. Und das hat sich einfach aufgebaut, bis ich dann auf einmal meine Panikattacken auch wieder zurückgekommen sind und ich dann mehrfach vorm PC auch zusammengebrochen bin am Tag und das auch immer öfters war und sich das dann immer wieder weiter gesteigert hat.
Mhm. Panikattacken sind zurückgekommen, das heißt, die hattest du auch schon mal früher im Leben sozusagen.
Genau. Ja. Also die haben mit, ich muss kurz überlegen, 9 oder 10 angefangen, weil ich in der Grundschule ganz stark gemobbt worden bin und ich habe tatsächlich auch die Klasse gewechselt beziehungsweise wiederholt diesbezüglich, weil ich das einfach da nicht mehr ausgehalten habe und ich hatte die gut unter Kontrolle. Ich hatte auch eine Therapie gemacht und die waren eigentlich so gut wie weg und dann auf einmal kamen sie wieder und ich wusste gar nicht mehr, wie soll ich mit denen umgehen. Die Sachen, die ich da gelernt habe, wie ich mit denen umzugehen habe oder wie ich das am besten machen soll, die haben dann nicht mehr funktioniert oder haben nicht mehr die gewünschte Wirkung gezeigt.
Mhm. Wow. Ja, gut, dann sind wir direkt bei Themen, noch ein Thema dazu, Mobbing. Ich glaube, es gibt kaum schlimmere Formen von Misshandlung, eigentlich, wenn man so möchte, als Mobbing, weil ich glaube, dass keine der Beteiligten sich bewusst ist, von was da eigentlich wirklich passiert und was man kaputt machen kann, wenn man sich, für mich war in meiner Therapie im Nachhinein sehr viel, und ich finde es schön, dass du das sagst, sorry, ich springe immer so ein bisschen, aber ich finde es schön, dass du sagst, ich habe angefangen zu atmen und Kälte und gemerkt, ich brauche auch noch, ne, ein Gesprächstherapie, ich brauche noch vielleicht sogar medizinische Unterstützung. Mir wird ja sehr oft vorgehalten oder vorgeworfen, dass ich das alles verteufle. Was ich absolut nicht tue, ich finde, Hilfe suchen hat keine Grenzen. Nur wir stellen es sehr einseitig dar, glaube ich, in unserer Gesellschaft. Es ist Medizin und eine Gesprächstherapie und der Rest wird so ein bisschen ignoriert. Und da bist du schon sehr weit, aber bei mir in meiner Therapie zum Beispiel haben wir sehr viel gegraben in meine Vergangenheit und da habe ich erst gemerkt, wie viel man als Kind und dann noch als Jugendlicher eigentlich einsteckt, ohne dass man mal gefragt wird, hey, findest du das eigentlich okay oder geht's dir dabei eigentlich okay? Es ist, ne, wir sagen sogar, ich kenne es jetzt ein bisschen aus der Elternperspektive, dass man sagt, ja, Kinder sind schon robust, sie stecken schon was weg. Und meiner Meinung nach ist das totaler Blödsinn, weil es sind gerade Wesen, ja, die mit offenen Augen und ohne Filter in die Welt reingehen und dann einfach Schläge abbekommen, die eine fürs Leben mitnehmen oder auch schädigen können. Mal vorausgesetzt, ich bin eigentlich in meinem Fall sehr dankbar für diese Schläge mittlerweile, weil ich so viel daraus lernen konnte. Ich würde bei dir fast sagen, ein kleines bisschen dankbar bin ich bei dir auch, weil du bist jetzt, ja, aber du bist auf dem Weg, und da sprechen wir gleich auch noch darüber, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtige Sachen zu tun, nämlich zu sprechen, dich zu öffnen, andere Menschen Mut zu machen, dieses Thema sich auch zu widmen oder darüber zu sprechen. Aber zurück zu diese Schläge. Hat dir denn in dieser Zeit, hast du das Gefühl gehabt, dass dir Menschen darin wahrgenommen haben oder begleitet haben? Oder,
also meine Eltern auf jeden Fall, die waren immer da, die haben mit den Lehrern gesprochen, mit den Schülern, aber von den Lehrern kam halt nichts. Sie waren selber überfordert, das ist zumindest jetzt meine Sicht auf die Dinge. Ich habe auch das Gefühl, sie wussten nicht, was sie tun sollten. Sie haben das runtergeredet, das ist doch nicht so schlimm, sei nicht so empfindlich. Ne? Und das war für mich auch richtig schlimm, weil ich habe gesagt, die Lehrer müssen mich doch irgendwie helfen und unterstützen. Ich leide und niemand sieht das, außer meine Eltern. Meine Eltern haben gesehen, dass ich sonntags weinend im Bett lag, weil ich nicht mehr zur Schule wollte. Also es war wirklich schlimm. Mhm. Und mittlerweile habe ich auch ein bisschen Wut auf meine Lehrer entwickelt, weil ich gesagt habe, warum habt ihr mir nicht geholfen? Ihr habt es gesehen. Ihr habt es wirklich gesehen. Und ihr habt nichts gemacht. Warum?
Mhm. Super wichtiger Punkt. Ich will es eigentlich schon... Ich habe mir einfach Sachen aufgeschrieben und da halte ich mir eh nie daran, aber ich will schon fast unsere Plan jetzt schon mal aufdecken, aber da kommt vielleicht noch ich pushe es noch ein kleines bisschen. Ich bin irgendwann mal, und das fand ich eigentlich sehr interessant, ich bin mal Vor ein paar Jahren, als wir für die Deutsche Welle eine kleine Doku gedreht haben über meine Geschichte, bin ich zurück zu meiner Schule gegangen, quasi, wo ich mein ein Abi habe ich ja nicht wirklich, aber wo ich gewesen bin, um es mal so zu sagen. Und auf dem Weg dahin habe ich eigentlich auch sehr lange überlegt, dass ich eigentlich am liebsten da reingehen würde und sagen würde, so, lieber Lehrer, ihr habt es richtig verkackt für mich hier. Und ich habe eine ganz andere Geschichte. Ich habe hier immer Kampfsport gemacht und war daher nicht so Mobbing anfällig, weil ich habe auch relativ schnell den ersten einfach mal runtergetreten, um zu zeigen, hey, lass mich in Ruhe. Mhm. Ich glaube krasserweise, dass wenn ich diese körperliche Überlegenheit nicht hätte, wäre ich sehr schnell vielleicht in sowas wie Mobbing oder sowas rein gezogen werden. Oder ich will jetzt nämlich nicht sagen, man sagt dann immer Mobbing-Opfer. Das finde ich ein totaler krasses Wort. Mhm. Ich wäre wahrscheinlich gemobbt, wäre ich nicht körperlich so überlegen. Und weil ich schon die Sensibilität hatte und weil ich auch anders war und weil ich anders gedacht und gehandelt habe, aber ich hatte diese Aggression halt, die leider einfach ja auch gut funktioniert, wenn man einmal klarstellt, so mit mir ist nicht zu spaßen. Und ich bin dann auch immer eher derjenige gewesen, der, wenn mir sowas aufgefallen ist, die Mobber sozusagen dann eher mal rangenommen habe und gesagt, dann leg's doch mal mit jemand an, der euch was bieten kann. Und ich wollte zu dieser Schule zurück, trotzdem, um diese Lehrer zu sagen, hey, ihr habt's für mich echt verkackt, weil meine Schulzeit war, ich wurde so missverstanden und so nicht gehört. Weil ich habe mit dir gesprochen so ein bisschen jetzt über unsere Pläne und so weiter und jetzt du bist in viele Schulräte, viele Schulgruppen. Wie ist es bei dir gerade? Hast du das Gefühl, dass du jetzt, dass das sich auch geändert hat? Weil als ich dann zu meiner Schule kam, vielleicht muss ich das kurz zu Ende führen, habe ich eine ganz andere Schule wahrgenommen, als wo ich noch war. Weil in meiner Zeit gab kaum Schülergruppen, die was zu sagen hatten. Es waren die Lehrer und das ist nochmal 20 Jahre her mittlerweile. Es gab Lehrer, die haben gesagt, wie es ging. Die waren durchaus sehr unpädagogisch. Dann gab es vielleicht eine Lehrer oder Lehrerin, die ein bisschen Verständnis hatte für Kids und der Rest war aber einfach alte Schule und meinte halt, noch mit einem Lineal hauen zu müssen auf den Fingern, um dich zu disziplinieren. Wie ist das heutzutage oder wie ist es bei dir?
Also ich bin auf einer ganz, ganz, ganz tollen Schule, das muss ich so sagen. Also wir sind eine Schule mit unterschiedlichen Leuten. Also wir haben auch Rollstuhlfahrer, ich auch, da mit dabei. Wir haben Kinder mit Autismus, Kinder mit Lernschwächen, all das irgendwie zusammen. Und das bringt auf jeden Fall schon viel, weil man dann sich nicht mehr so fühlt wie ein bunter Hund zum Beispiel. Also alle sind irgendwie anders und es ist total schön. Und die Lehrer sind auch ganz anders ausgebildet. Die wissen, wie man das am besten macht bei den einzelnen Schülern. Die sind offen, die unterstützen mich auch gerade ganz extrem und sagen, hey, wenn irgendwas ist, dann kannst du immer irgendwie rausgehen oder dann nimmst du dir mal die Stunde mit der Schulsozialarbeiterin und sprichst mit ihr. Also die machen das wirklich ganz, ganz toll. Und da sehe ich einen großen Sprung auf jeden Fall zu meiner Grundschule.
Mhm. Dann kommen wir doch mal zu dem Punkt. Du hast gerade gesagt, da sind ganz verschiedene Kinder, also Kinder mit, Kinder, die in Rollstuhl sitzen, Autismus und so weiter. Wieso ist das relevant? Möchtest du darüber vielleicht erzählen?
Ja, sehr gerne. Also ich habe eine ICP, infantile Zerebralparese, eine beinbetonte Spastik, also eine Diparese. Das bezieht sich dann halt auf meine Beine, dass ich Spastiken habe und ich daher nicht so gut laufen kann. Also ich kann laufen, ich laufe auch meistens mit Stöcken oder ohne Stöcke, aber zum Beispiel für lange Strecken brauche ich halt einen Rollstuhl. Und das muss man vielleicht noch mit hinzufügen, ich wurde mit 2 operiert am Rücken. Da wurden Nerven gekappt, damit meine Spastiken nicht so stark sind. Deswegen entspreche ich auch nicht das eigentliche Bild, was Leute von jemand haben mit ICP.
Wow, mit 2 so eine eingreifende OP. Und das heißt, jetzt mal wieder in Retrospektive, das heißt, du hast aber in der Grundschule auch schon deutlich diese Anzeichen gehabt. Und weil dann ein Kind anders ist, gibt es für viele Kinder leider, die aufwachsen in dieser Gesellschaft, wo gesagt wird, wenn du den Normen nicht entsprichst, bist du anders. Ne?
Genau.
Und wenn du anders bist, bist du angreifbar, was mir immer noch wie ein Rätsel vorkommt, weil es eigentlich immer die Leute waren, die anders sind, die uns Sachen gelernt haben, die wir nicht kannten. Aber und jetzt kommt schon mal das Paradoxe, glaube ich, für dich. Du liebst ja Sport.
Ja.
Und wie geht das? Wie ist es schwer oder ist es gerade für dich, ist Sport die Freiheit? Was machst du und wie machst du das?
Also ich bin im Parasport unterwegs, tatsächlich auch im Landeskader. Also da sind einige Ziele jetzt für mich eröffnet.
In welche Sport?
Was?
In welche Sportart?
Paradressur, also Reiten.
Wow.
Ja, und ansonsten, Sport war schon immer ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens. Also seitdem ich denken kann, bin ich eigentlich bei der Physio und das ist nicht... Ich habe das Gefühl, Leute haben immer so ein Bild von der Physio, ja, Massage und Mobilisierung, das ist halt bei mir gar nicht so. Ich mache Sport an Geräten mit Gewichten, wir machen Plank-Challenges, alles Mögliche. Und ich war halt, als ich klein war, 5-mal die Woche 1,5 Stunden da, also die ganze Woche. Das hat sich jetzt über die Zeit reduziert, weil ich einfach jetzt Schule habe und so und das auch nicht mehr so viel brauche. Aber ich mache halt auch zu Hause ganz, ganz viel Sport. Also Sport ist mein Alltag und meine Leidenschaft und sie hilft mir. Und ich muss auch Sport machen, damit meine Muskeln sich weiter aufbauen können, dass ich besser und stabiler bin. Dementsprechend ist Sport ein sehr, sehr großer Teil meines Lebens und auch eine sehr, sehr große Leidenschaft von mir.
Ja, wow. Respekt. Ich meine, es wird schnell übersehen, glaube ich, dass es wie viel... Ja, wie du meintest, 5-mal die Woche 1,5 Stunden. Ich glaube, kein Kind, also ich war halt in den Leistungssportbereich als Kind, da wird man irgendwann, dann trainiert man so viel halt. Und ob das jetzt für den Körper auch gut ist oder nicht, nochmal dargelassen, weil bei mir war es auf jeden Fall viel, viel weniger physiologisch verantwortet und so weiter. Es war einfach ballern bis zum geht nicht mehr gefühlt. Aber was für eine Hingabe man schon haben muss, nicht aufzugeben und zu sagen, ich mache einfach weiter und weiter und ich gehe gerade diesen Weg, das ist ja total inspirierend. Und das heißt, du reitest sozusagen?
Genau.
Dressur ist schon ziemlich klassisch, oder? Es ist Pferde wirklich so schwierige Sachen machen lassen, stimmt das?
Genau, ja.
Ja, also vorwärts, rückwärts, seitwärts, Sachen, die ich, ja,
genau,
die ich nicht verstehe. Wow. Und Wie aus reinem Interesse, wie sieht es aus? So, was gibt's für Einschränkungen? Was gibt's für, ich meine, du kannst ja sitzen, halten.
Also wenn man im Parasport ist und das auch turniermäßig machen möchte, muss man sich graden lassen. Und es gibt 5 Grades, die werden dann nach Behinderungsgrad eingeteilt.
Mhm.
Ich bin Grade 3 momentan, werde aber wahrscheinlich noch in Grade 2 übergehen, weil das dann für mich einfach leichter ist und für den Körper auch einfacher. Und es ist halt so, ich habe einen speziellen Sattel, da liegt mein Bein ordentlich drin, dass ich da auch Halt drin habe. Dann habe ich die Zügel, ganz wie jeder Reiter auch, und mache dann einfach meine Dinge und Sachen. Und je nach Grade hast du ja verschiedene Anforderungen oder Sachen, die du machen musst. Zum Beispiel in Grade 1 wird nur Schritt geritten, in Grade 2 wird Trab und Schritt geritten, Grade 3 reitest du Schritt, Trab und in den Kühen. Das heißt, eine Dressuraufgabe mit Musik, da darfst du auch galoppieren. Grade 4 wird Schritt, Trab, Galopp und so weiter. Es wird immer so aufgebaut und so sieht es dann aus.
Wow. Hast du ein festes Pferd? Wie ist es? Also, ja, wahrscheinlich, ne?
Momentan ist es ein bisschen kompliziert, weil wir jetzt auch ein neues Pferd haben. Also, meine Trainerin hat ein neues Pferd. Der ist noch relativ jung und ganz grün hinter den Ohren.
Oh, wow.
Ja,
hat er dich schon mal runtergeschmissen?
Nee, ich saß auch tatsächlich nur 5 Minuten auf ihn drauf zur Probe. Und ansonsten wird mir gerade ein anderes Pferd aus einem Schulbetrieb zur Verfügung gestellt, weil das sind sozusagen meine Trainerinnen. Pachtet sozusagen die Halle und die Boxen für ihre Pferde. Und ich habe jetzt von dem Reiterhof da ein Pferd bekommen für die Zeit, weil das Pferd, was ich vorher geritten bin, das hat leider eine Heuallergie und steht jetzt bei meiner Trainerin auf der Weide.
Ein Pferd mit Heuallergie, das ist wohl der Wahnsinn.
Ja.
Das ist wie eine Katze mit einer Katzenhaarallergie fast, also, ja, oder? Weil sie ja, sind ja im Heu.
Ich glaube, das ist eine Stauballergie, Entschuldigung. Dann habe ich mich verabschiedet. Okay. Nee, habe gerade überlegt, Heu, das geht doch gar nicht. Hm.
Wow. Und okay, wir kommen immer wieder zu dieser Geschichte zurück. Das ist auch echt, es ist was Besonderes. Jeder Podcast, komme ich fast wieder auf die Geschichte. Ich habe ja, ne, ich habe mit eine Junge mit einer Stoffwechselungskrankheit eine lange Zeit habe ich den begleitet als Jugendlicher, Rick. Und der war schon nach Einstufung schwer behindert, würde ich sagen, weil er auch noch geistig sehr, sehr deutlich behindert war. Und da haben wir auch quasi die Pferde versorgt, die Stallen, heißt das so?
Ja.
Wo die sind, die Sachen ausgemistet, und er hat auch gereitet. Und jetzt komme ich bei dir auch wieder. Was mir immer so unglaublich fasziniert hat, ist, dass ich gemerkt habe, dass die Pferde ein unglaubliches Verständnis haben, für wen sie gerade auf den Rücken haben, und auch wissen, dass wenn da, ist eigentlich immer die gleiche Geschichte, das Pferd, was ich mal geritten habe, hat mich irgendwie 6-mal runtergeworfen, aber als Rick sich da drauf gesetzt hatte, hat das Pferd, es war nichts, es hat nur ganz vorsichtig, langsam ist es gegangen und hat irgendwie gespürt, so diesen Jungen kann ich nicht runterschmeißen, weil er ist deutlich viel anfälliger oder ne, weiß auch nicht, wie damit umzugehen, wo ich als Jugendlicher, pubertierender, voller Hormone das Pferd sofort getriggert habe, glaube ich sogar, zu sagen, ah komm hier, dann spielen wir mal ein bisschen. Ist das deine Erfahrung? Hast du die Erfahrung, dass die Pferde dich gefühlt auch wirklich verstehen ein wenig?
Ja, auf jeden Fall, weil zum Beispiel das Pferd, Ruby heißt es, das ich von dem Schulbetrieb bekommen habe, jetzt zum Reiten erstmal, die hat panische Angst vor Gärten. Gärten ist so ein langer Stab oder kurzer Stab, den man zum Treiben benutzt, so als Unterstützung für Bein. Und ich kann meine Beine nicht so gut einsetzen, also nutze ich halt ganz viel Gärte. Und sie hat panische Angst vor Gärten gehabt. Wurde mir auch so gesagt. Und dann sitzt man natürlich saß ich dann drauf und dachte mir so, was mache ich denn jetzt, wenn die panische Angst hat vor Gärten, wie mache ich das? Aber sie war dann ganz brav und auch bis heute hat sie sich nicht einmal erschrocken oder irgendwie blöd benommen, die war ganz lieb. Und ich habe halt oft gehört, dass sie vor allem bei anderen Leuten durchgeht, und bei mir war sie einfach nur super entspannt.
Ja.
Also.
Wow, bestätigt eigentlich das, was gerade in meinem letzten Podcast von Jessica auch gesagt wurde, die meinte, es ist so viel mehr der Mensch, der irgendwas ausstrahlt, als das Tier, was natürlich am Ende, ne, es gibt eigentlich keinen blöder Hund, blödes Pferd, das sind doch eher wir als Menschen, die eine bestimmte Energie rüberbringen. Und wow, das ist interessant. Wie sieht dein Umfeld aus? Weil wir sind jetzt, also ne, du hast, hast einige große Schritte, gerade als 15-Jähriger bist du am Machen. Du bist halt im Landeskader im Sport. Du hast gerade angefangen, öffentlich zu sprechen über das, womit du zu kämpfen hast, oder ne, oder einfach über Depressionen, über Angstzustände. Wie ist deine Umgebung und wie reagiert sie da drauf?
Also ich habe eine tolle Umgebung mittlerweile. Also da bin ich auch ganz stolz drauf und auch sehr dankbar für die Menschen, die ich um mich habe. Also meine Eltern, meine Freunde, meine Nachbarn, die auch als Freunde zählen, die mich einfach da unterstützen. Für meine Eltern war es ein bisschen schwierig am Anfang, weil sie auch selber nicht so wussten, was machen wir jetzt. Weil ich habe mich total verändert. Ja. Ich habe mich sehr zurückgezogen. Ich hatte keine Energie mehr. Ich war unheimlich schlecht drauf. Teilweise, ich habe jeden irgendwie angezickt, der mir über den Weg gelaufen ist und der mir irgendwie falsch kam im Moment, und das ist eigentlich nicht meine Art. Meine Freunde sind wirklich super damit umgegangen. Wir machen auch Witze darüber, und dann kommt dann am Samstag, na, bist du schon aus dem Bett gekommen und hast du heute schon was gegessen? Denk daran, und wie geht's dir heute, und was können wir machen, damit es dir besser geht? Und das sind einfach Engel. Also wenn es Engel gibt, das sind auf jeden Fall die Menschen. Ja.
Wow. Es ist ja so unglaublich wichtig, glaube ich, das kommunizieren zu können auch, ne? Was gerade ist und wie, vielleicht sogar auch, wie schlimm es ist, und wie, ich erzähle oft, dass ich auch, ich bin, ich schätze mich auch glücklich. Andererseits weiß ich auch, dass es einfach harte Arbeit ist, Menschen um dich rumzusammeln, die gut sind. Weil das heißt, auch andere Menschen vielleicht gehen zu lassen. Und das heißt, das ist harte Arbeit. Das ist, glaube ich, auch nicht nur, das Universum schickt uns jetzt die Menschen und wir sind safe und sicher. Aber zu kommunizieren, dass es einem zum Beispiel einfach mal gerade nicht ganz so gut geht und dass das aber auch in Ordnung ist, dass Leute sich nicht sofort unglaubliche Sorgen machen müssen oder und vielleicht sogar auch zu sagen, jetzt müsst ihr euch ein bisschen Sorgen machen, weil mir geht's wirklich nicht gut. Wie läuft das bei dir oder hast du damit auch sofort angefangen oder wie ist diese, weil deine Freunde sind anscheinend, die sind ja auch nur so, weil du sehr gut kommunizieren kannst, wie es dir geht, glaube ich, ne?
Also ich habe nicht sofort darüber geredet. Also wenn ich überlege, dass es mir seit November letzten Jahres nicht gut geht und ich erst im Februar damit darüber gesprochen habe, weil ich habe tatsächlich die E-Mail geschrieben an die Schulsozialarbeit und habe dann meiner Mutter die E-Mail gezeigt, also die Antwort von ihr, um zu sagen, es kommt am Dienstag jemand an die Tür, die du nicht kennst. Und dann haben wir darüber geredet und meine Mutter war erstmal sehr geschockt. Er hat auch geweint, weil sie das halt auch kennt. Also sie hat auch Erfahrung mit Depressionen. In unserer Familie ist das halt auch so mit psychischen Erkrankungen. Mhm. Und es ist ihr unglaublich schwer gefallen, aber sie hat gesagt, ich helfe dir und ich unterstütze dich. Mein Vater habe ich tatsächlich viel, viel später davon erzählt. Und auch er, weil ich es musste, weil meine Mutter ist im Sommer dann für eine Zeit lang in Amerika gewesen, bei ihrer Familie. Und da musste ich dann das allererste Mal so richtig kommunizieren, okay, mir geht's nicht gut und ich brauche Unterstützung. Also mein Vater wusste zwar auch schon vorher durch meine Mutter, dass es mir nicht so gut geht, aber ich habe sie auch gebeten, bitte erzähl ihm das. Ich möchte ihm das nicht erzählen. Das lag aber nicht daran, dass ich mit meinem Vater generell nicht rede oder ein schlechtes Verhältnis habe. Ich habe mich halt einfach nicht getraut, weil wir noch nie so über sowas gesprochen hatten. Und wie gesagt, im Sommer war ich dann gezwungen, darüber sehr offen zu sprechen. Und meine Freunde haben das natürlich auch mitgekriegt, dass es mir nicht gut ging und haben dann auch nachgefragt. Und irgendwann habe ich gesagt, es hilft jetzt nichts, es zu verstecken. Ich muss darüber sprechen. Und es fällt mir noch schwer, aber es wird besser.
Darf ich fragen, wie dein Vater reagiert hat?
Sehr locker und sehr entspannt. Also wir machen alles dafür, dass es dir wieder besser geht. Wenn es irgendwas gibt, dann bitte sag mir das, oder wenn es irgendwas gibt, was dich gerade getriggert hat, was ich gemacht habe oder gesagt habe, dann bitte sag mir auf jeden Fall Bescheid. Und das ist auch ein sehr, sehr offenes, sehr offene Beziehung, sage ich mal. Also
Wow, das ist so unglaublich wichtig. Ich glaube nämlich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben ein bisschen mehr die Elternperspektive zu verstehen, jetzt wo ich bin seit 2 Jahren Vater. Und da spielt jetzt noch nicht so viel in dem Richtung. Meine Tochter fängt gerade an zu sprechen. Aber ich habe mich natürlich schon mal jetzt langsam mal über viele Sachen Gedanken gemacht und auch über, was ist, wenn sie irgendwann zu mir kommt und mir sagt, was ich meine Eltern sagen musste. Nämlich, mir geht's wirklich manchmal rundaus schlecht und grau im Kopf und ich habe dunkle Gedanken und ich weiß nicht. Und ich glaube, dass das für Eltern ist es eigentlich was unglaublich Schmerzhaftes auch. Und ich glaube, dass viele Eltern leider dadurch wahrscheinlich auch eher versuchen, darüber nicht zu reden oder es sofort zu lösen, statt zu schauen, hey, ne, ist das in Ordnung? Ich finde es sehr, sehr groß, dass deine beiden Eltern dir sofort das Gefühl gegeben haben, dass es völlig in Ordnung ist, dass du gerade da durchgehst und dass es das gibt. Ne? Ja. Diese Akzeptanz ist ja so unglaublich wichtig. Hast du Freunde in deiner Umgebung, die mit Depressionen, mit Angstzuständen, mit sowas zu kämpfen haben?
Also ich glaube, das hattest du mich auch schon mal gefragt und habe ich Nein geantwortet oder nicht wirklich. Aber ich habe noch mal überlegt. Und zwar, es gibt schon so 1, 2, wo ich sagen würde, ja, die haben auch Schwierigkeiten oder die kennen das, aber jetzt nicht unbedingt in der Form, wie ich sie jetzt hatte. Also es ist relativ unterschiedlich.
Das ist es, ich meine, das ist es eigentlich grundsätzlich, ne? Das macht es ja so schwer, mentale Probleme festzulegen oder zu besprechen, ist, dass es am Ende auch ein Angstzustand fühlt sich für jeder anders an, eine Depression fühlt sich für jeden Menschen anders an. Es gibt Menschen, die die im Winter es einfach weniger gut geht als im Sommer, die aber auch sagen, ja, das ist, ja, das hatte ich schon immer, ist in Ordnung. Es gibt natürlich alles Mögliche. Das macht es auch schwer, weil man es nicht vergleichen kann. Ich frage nur, weil ich halt, es gibt Zahlen von wie viele Jugendliche gerade kämpfen und zu kämpfen haben. Und nach der Logik müssten in deine, sagen wir mal, Freundesgruppe erstmal von 8 Leuten müssten neben dir noch jemand sein, der ja damit zu kämpfen hat. Das finde ich ja so erstaunlich. Manchmal sitze ich im Raum mit 100 Leute und schaue mir die dann an und denke, hier sind noch 15 Leute, die gerade auch zu kämpfen haben. Und trotzdem sitzen wir hier alle und tun, als wäre alles okay. Ja. Wir müssen darüber wieder mehr sprechen und mehr öffnen. Und dazu gibt es gibt's zum Beispiel ein ganz gutes Konzept.
Ja.
Weil wir haben ja was vor.
Genau, Talking Revolution. Bin ich auch ganz gespannt drauf, wie das wird. Freue ich mich. Und
wie sind wir eigentlich da drauf gekommen?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das warst du. Tatsächlich.
Nee, jetzt will mich nicht mit Lorbeeren schmücken. Weiß ich nicht. Ich glaube, dass die Name von dir kam.
Genau, also ja. Die Idee an sich, das Projekt kam, glaube ich, von uns beiden, würde ich sagen. Mhm. Aber die Idee auf ein Projekt war, glaube ich, du.
Ja. Also, was ich mich erinnern kann, ist, dass wir gesprochen haben über die Facharbeit. Ich gedacht habe, wow, wenn jemand in diesem Alter schon so sich so offen und so reflektiert und so mit Hingabe dieses Thema widmet, dann müssen wir damit mehr machen. Das hat damit zu tun, dass ich kam gerade aus Kiew zurück und habe da für die Youth Peace Summit gesprochen über Weltfrieden mit quasi junge Leute, die das nachstreben. Und da habe ich David Bittler von Physiology First getroffen. Darüber haben wir dann gesprochen. Der hat eine Art University gegründet in der USA, wo Jugendliche die Chance wieder bekommen, sich mit sich viel mehr zu beschäftigen als das externe Lernen von diese Bücher, diese Tests, diese. Und es ist eigentlich ist es ein Raum, wo man lesen kann, Podcasts aufnehmen kann, Sport machen kann und so weiter. Und davon war ich so begeistert, weil ich glaube, dass es wirklich, wirklich, wirklich an der Zeit ist, dass die Menschen, die in der Zukunft leben werden, nämlich ne, ihr jetzt schon wieder mehr als ich, dass die Zukunft gestalten, statt ältere Menschen zu dienen und einfach zu lernen, was die ne, euch aufzwingen und irgendwie, sondern zu sagen, okay, wir machen einen Teil davon mit, weil das System jetzt komplett umschmeißen ist vielleicht nicht die Revolution, aber wir nehmen uns schon mal einen Teil raus für uns und wir werden jetzt anfangen, mündiger zu werden, wir werden sprechen, wir werden Sachen entwickeln. Und da kam dann, glaube ich, so das Konzept raus, wo wir meinten, wie wäre es, wenn wir einfach schon mal sprechen? Deutschland, wir müssen sprechen. Und dann kamst du mit Talking Revolution. Und jetzt haben wir uns geeinigt, dass wir das als Discord-Format. Nice. Ich musste den Namen erstmal wieder suchen, googeln, WhatsAppen, weil das ist ein neues Forum auch für mich. Aber was haben wir vor? Oder was denken wir? Was werden wir machen?
Sprechen. In erster Instanz auf jeden Fall sprechen und austauschen mit anderen Jugendlichen und anderen jungen Erwachsenen, wie es denen gerade so geht, austauschen über Sachen, über Themen, vor allem die, wo es um mentale Gesundheit geht.
Warum?
Weil Sprechen wichtig ist. Sprechen kann retten und helfen und kann neue Wege eröffnen.
Absolut. Und weil es so wenig passiert, oder? Also mein Gefühl
nach. Genau, ja.
Weil es so wenig Orte gibt, wo vielleicht man mal sagen kann, boah, Leute, mir geht es eigentlich gar nicht gut. Und ich darf es nicht zu Hause sagen, ich darf es in der Schule nicht sagen, im Sportverein nicht sagen, auf Geburtstage schon mal gar nicht, weil wenn man da sagt, wenn jemand fragt, wie geht's dir, und du sagst, ja, eigentlich nicht so gut, dann drehen sie sich um. Ja. Eine Art Form, genau. Und unsere Idee ist eigentlich eine erste Session zu machen am 18.12., stimmt's?
Richtig.
Müssen wir gleich in den Shownotes auch reinpacken, 18.12. via Discord. Haben wir eine Zeit, haben wir gesagt, ne?
Ich glaube, 11 oder 12.
Ja, schreiben wir noch da rein. Wo wir mit Menschen, mit vor allem Jugendlichen, die das interessiert, schon mal sprechen. Wir stellen uns mal persönlich vor und unsere Geschichte und das Warum. Und wir besprechen Themen. Und wenn es dann jemanden gibt, der sagt, ich möchte auch gerne was reinbringen, dann gerne, weil das ist eigentlich der Austausch, den wir suchen, glaube ich, ne? Geschichten, ja, von Jugendlichen. Vor allem Geschichten, die vielleicht auch mal kritisch sind, die sagen, hey, das und das, ne? Wie war die Lockdown? Es gibt so viele Sachen, die ich auch gerne, ja, wissen möchte, die wir da quasi veranstalten werden. Also, das kommt in unsere Shownotes. Jetzt ist das Geheimnis gelüftet und haben wir das ehrlich besprochen. So. Mikro, Gott. Ich habe einen Punkt übersprungen, wo ich eigentlich schon früher noch übersprechen wollte. Machen wir einfach einen kleinen Quiz. Das sind so Fragen, die ich hier habe. Ist Depression geistig oder körperlich?
Boah. Beides. Sowas von beides. Also, ja. Soll ich begründen, warum?
Gerne.
Weil es Tage gibt, da komme ich nicht mal die Treppe hoch. Normalerweise renne ich die Treppen hoch wie so eine Verrückte, dann komme ich nicht die Treppen hoch. Oder meine Beine und Arme fühlen sich an, als wäre Blei drin. Mhm. Also für mich ist das beides auf jeden Fall.
Und, weil du hast nämlich am Anfang gesagt, die Therapie alleine hat mir nicht so viel gebracht. Nee. Ist das auch, weil sehr wenig eigentlich fokussiert wird auf diese körperliche Ebene der Depression?
Also bei mir ging es eher darum, dass ich mich nicht verstanden gefühlt habe. Mir wurde zwar gesagt, okay, du hast Depressionen, aber mehr, ich kann ja auch keine Diagnose stellen, weil ich bin kein Arzt und ich kann dich jetzt auch nicht wirklich, also wir können drüber reden, aber ne? Und ich habe mich einfach nicht verstanden gefühlt. Ich habe mich am Ende auch nicht mehr wohl gefühlt, auch wenn der Psychologe, bei dem ich war, sicherlich ein guter Psychologe war, für mich war der nicht gut. Mhm. Und ja, deswegen bin ich halt auch jetzt beim Psychiater gelandet und hoffe, dass ich da vielleicht ein bisschen Unterstützung kriege, obwohl ich gerade so ein bisschen dran zweifle. Ja, mal gucken.
Woran zweifelst du?
Einfach, weil ich jetzt auch gemerkt habe, also an dem Tag, wo wir das Interview aufgenommen haben für die Facharbeit, hatte ich auch mein erstes Gespräch beim Psychiater gehabt. Mhm. Das ist ja jetzt schon eine Weile her und ich kriege meine Diagnose am 24. oder mein Endgespräch ist am 24.01. Und das ist ja so eine lange Zeit und ich muss jetzt immer wieder dahin irgendwelche Tests machen, die 15 Minuten gehen. Mir wird gefragt, wie geht's dir? Ja, okay, verstehen Sie, schreiben wir auf. Und dann gehen wir und dann kriegt man eine lange Liste mit Psychotherapeuten, zu denen man bitte Kontakt aufnehmen soll und irgendjemanden suchen soll, der passt. Wo ich mich dann so frage, so, da sind wir jetzt auch nicht sonderlich weit.
So, Discord Punkt 1. Wie diagnostizieren wir, das heißt, du gehst dahin, es wird eigentlich nicht mit dir gesprochen.
Ja, es wurde auch mit mir gesprochen, aber meine Eltern waren halt auch mit im Raum, was ja nicht schlimm ist. Aber mir wurden halt so ein paar Sachen gefragt und ich habe dann geantwortet, war dann aber noch nicht fertig und dann ging gleich zum nächsten Punkt rüber und ja, mal gucken. Okay.
Wir gucken mal. Man kennt mich mittlerweile. Ich scheiße auf viele jetzt Gesetze oder Dinge oder sowas. Das finde ich zum Beispiel eine unglaublich schädliche, beschissene Sache ist halt, dass es geht ja, in erster Instanz darum, dass wenn es jemandem nicht gut geht, dass man diese Person einen Raum und Ort und Momentum schafft, das ganz genau zu erforschen und darüber zu sprechen und nicht ein Ohr an der Wand hängen zu haben und so weiter und zu sagen, ja, schön, dass du gerade sprichst, aber wir müssen zum nächsten Punkt, weil das ist die Frage. Und hier sind noch 700 andere allgemeine Fragen. Füllen Sie das mal aus, weil dann können wir sagen, dass Sie eine bipolare Störung haben, so wie es bei mir dann am Ende irgendwann war. Und dafür werden Sie jetzt therapiert. Aber ich meine, so funktioniert teilweise das System. Es gibt viele Leute, die jetzt wieder ausflippen werden und sagen, er ist dagegen und so weiter. Ja, naja, in diesem Fall bin ich dagegen, weil ich es halt diese Unpersönlichkeit einfach eine für mich der Verlängerung, wie sagt man das, von da, wo das Problem schon herkommt, liegt, nämlich dass einfach Jugendliche nicht zugehört werden. Ne? Wenn sie sagen, mir geht's nicht gut, werden sie sehr lange nicht zugehört und dann geht man zu einem Arzt, Psychiater oder sowas und wird auch nochmal großenteils nicht zugehört. Was jetzt nicht heißt, dass du nicht vielleicht jetzt am Ende irgendwo hinkommst, ne, wo es dir wieder besser geht, aber finde ich sehr schwer zu hören. Tut mir tatsächlich sehr leid, tut mir auch sehr weh. Vor allem, weil du ja schon proaktiv rausgegangen bist und gesagt hast, hey, ich brauche mehr Hilfe, bitte, bitte, bitte. Und dafür glaube ich, dass wir brauchen einen riesen Paradigmenwechsel in mentale Gesundheit weltweit. Und wir können dabei in Deutschland anfangen, nämlich indem, dass wir sagen, wir schaffen Orte, wo man dies erforschen kann, wo man darüber sprechen kann, darüber lesen kann, wo man im Eisbad tauchen kann, weil es nun mal wirklich, und du kannst da vielleicht nochmal deine Erfahrung zu sagen, weil du hast mir irgendwann gesagt, ich habe auch angefangen, kalt zu duschen. Ich habe mit Kälte, mit Atmung. Daher kam meine Frage auch so ein bisschen, ne, körperlich und geistig. Wir behandeln das sehr oft nur geistig. Oh, du bist jetzt geistig krank. Dabei kommt man manchmal die Treppe einfach nicht hoch und ist es vielleicht auch einen sehr großen Teil Stress, Trauma, was dann auch dir im Körper gefangen ist. Dafür brauchen wir Räume und das ist nochmal zurück zu Talking Revolution, glaube ich, eine unserer Ziele ist zu sagen, kommt, lasst uns das dezentralisieren, wenn man das dann so schön nennt, und lasst uns dafür sorgen, dass Menschen wieder selber die Werkzeuge, die Tools, die Räume und so weiter bekommen, um an ihrer mentalen Gesundheit zu arbeiten, weil das ist so unglaublich wichtig. Was, jetzt mal Disclaimer, nicht wegnimmt, dass wir Psychologen brauchen, aber vielleicht nicht mehr nicht mehr so, wie das heutzutage läuft. Sorry, das war eben mein... Ich habe gepredigt.
Ja.
Atmung, Kälte, Körper, Bewegung. Ja. Wie und was? Was ist es für dich?
Also, ich habe angefangen, kalt zu duschen, und ich mache es auch immer noch. Und vor allem jetzt im Winter, wo das Wasser wieder kälter wird, ist es besonders schön. Ich wollte tatsächlich, weil es bei uns geschneit hat, auch barfuß durch den Schnee gehen. Das habe ich jetzt noch nicht geschafft. Also ich habe, vielleicht soll ich mal von Anfang an anfangen. Im Sommer, da habe ich gesehen, dass du bei drin geblieben, die waren dann noch in dem Ding drin. Also es war ja nicht mehr live, aber man konnte es nicht immer noch anklicken. Habe ich tatsächlich jeden Tag so einen Livestream mal durchgezogen, habe gemerkt, wie sehr mir das hilft. Also ich habe das wirklich genossen. Das waren diese 1,5 Stunden einfach für mich alleine und das auch mal aushalten zu können, was da in meinem Kopf passiert. Weil das war für mich oder ist für mich auch sehr schwierig. Aber es hat mir geholfen und ich habe gemerkt, boah, das hilft wirklich. Ich habe mich angefangen, mit der Wim Hof Methode zu beschäftigen, habe das auch gemacht. Sozusagen alles versucht, die ganze Bandbreite.
Cool. Genau, die Hintergrundinformation vielleicht, für die es interessiert. In der Lockdown habe ich irgendwann, Max, mein Freund, kam, glaube ich, damit, ein Kumpel, der meinte, mach doch einfach eine Morgenroutine. Gerade ist da und da bei drin geblieben. Das heißt ja eigentlich rausgegangen, aber weil es Lockdown gab, drin geblieben. Die haben halt so Live-Kamera, Livestreams, da passiert alles Mögliche. Musik, Kunst, Kochkurse. Und ich habe dann immer morgens einfach irgendwas gemacht. Ich bin ja auch nicht so der Vorbereiter. Habe aber auch tatsächlich gemerkt, für mich jetzt, wo ich noch weniger Wo ich noch mehr mit mir selber konfrontiert werde, macht es auch schon wieder Sinn, einfach diese Mindfulness oder wie man es auch nennt, ein bisschen mehr zu praktizieren. Ich habe mich dann auf der Matte vor der Kamera gesetzt und wir haben immer von Bewegung, von komischen Sachen bis in der Tat Wim Hof Breathing und so weiter gemacht. Was ich so essentiell finde, ist, dass das für mich und für dich offensichtlich auch dieses Spüren einfach so viel tut, weil ich so oft das Gefühl habe, dass ich irgendwie auch nicht wirklich spüren darf in unsere Gesellschaft oder unser System. Siehst du das auch so, dass das fast so ein bisschen, ist eigentlich komisch, wenn du viel spürst. Mach mal nicht.
Also ich bin auch ein sehr feinfühliger Mensch. Das heißt, ich nehme gefühlt alles nochmal so 20.000 Mal mehr wahr als andere. Mhm. Vor allem jetzt auch im Sinne von, ne, wie geht's den Menschen, den ich gerade gegenüber sitze eigentlich. Also das kriege ich sehr extrem mit. Und ja, das ist auf jeden Fall in der Tat so, dass ich das Gefühl habe, wie zum Beispiel, wenn ich merke, oh, vielleicht ist die Person doch nicht so gut für eine Freundin von mir, ne? Die sind befreundet, aber ich merke, das geht nicht gut aus, aber die Person das selber nicht sieht. Das ist dann für mich immer eher so schwierig. Natürlich will ich die nicht auseinanderziehen, aber ich will auch meine Freundin schützen. Ne? Und ja.
Ja, das ist, ich meine, da kommen wir wieder zur Kommunikation, ne? Am Ende, wie bringt man es rüber, wie und was sagt man nicht? Grundsätzlich hast du das Gefühl, ich meine, ich sehe zum Beispiel immer, finde ich so lustig, hast gerade gesagt, barfuß durch den Schnee. Wenn ich das mache, in Köln, Großstadt, im Park, gibt es trotzdem sehr viele Menschen, die von verwundert bis sogar irritiert reagieren, dass da jemand was macht, was sie irgendwie nicht kennen und womit sie nicht umgehen können. Wie ist das bei dir in der Umgebung? Wie finden zum Beispiel deine Freunde das Kaltduschen und Atmung und solche Sachen?
Also ich finde das cool. Ich habe sogar eine Freundin dazu bekommen, barfuß in den Wald zu gehen. Fand ich super. Also die finden das total toll. Das mit der Kälte würden die selber nicht probieren, aber das kriegen wir bestimmt auch irgendwann mal hin. Meine Eltern sind da total entspannt und sagen, ja, du bist ein bisschen verrückt, aber das ist auch okay so. Mach dein Ding.
Schöne Wort wieder, verrückt. Weißt du, was ich nämlich letztens nochmal wieder gelesen habe, ist, dass das Wort verrückt, es hat ja so eine Konnotation. Was ist es? Konnotierung?
Keine Ahnung, noch nie gehört.
Connotation. Ich habe es einfach mal reingeschmissen, als wäre es ein deutsches Wort. Es heißt für uns eigentlich dieses, ne, du bist verrückt, du bist crazy. Dabei ist es verrückt quasi, ne, einfach in eine andere Richtung. Und dieses verrückt sind wir, weil wir nämlich nicht diesen Weg, die meisten begehen, ne, laufen, sondern einen Weg daneben gesehen haben, die wir jetzt einfach mal ausprobieren und wo wir mal schauen, was es da gibt. Und ich finde mittlerweile verrückt eigentlich das schönste Kompliment, was ich bekommen kann, weil ich denke, ja, danke, ich mache in der Tat was Verrücktes. Ich mache es anders, als ihr das macht und bekomme dadurch aber auch Antworten, die interessant sind oder inspirierend oder neue Gedanken anregen oder ne, solche Sachen, dass ich finde es mittlerweile schön, sogar wenn ältere Leute in Deutschland so mir den Finger am Schädel zeigen, so du bist wirklich durch, denke ich halt, ja, danke, dass ich es anders machen darf. Ich hab immer zwei Fragen am Ende, die höchst philosophisch sind und da sind wir jetzt schon fast angekommen. Eine ist, was ist deine größte Angst?
Ich glaube, da hätte ich zwei tatsächlich. Ich fange mal mit eins an. Ja. Zu versagen. Ich habe große Angst vorm Versagen. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, setze mir sehr hohe Ziele. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe versagt, dann geht eine Welt für mich unter. Und daran arbeite ich, dass das nicht mehr so eine große Angst von mir ist. Aber würde ich mal als eins betiteln. Und zweitens wäre, dass ich nicht mehr aus diesem Hamsterrad rauskomme, aus der Depression. Ich weiß, beziehungsweise ich habe heute einen guten Tag, das heißt, da habe ich ein bisschen mehr Hoffnung als an den Tagen, wo es mir nicht so gut geht. Ja, und ich hoffe sehr, dass ich aus diesem Hamsterrad endlich irgendwann mal rauskomme und wieder mit beiden Beinen fest im Leben stehe.
Denkst du irgendwo, dass das auch ein Teil eine Entscheidung sogar ist, zu sagen, oder eine, lass mich das anders, dass eine Akzeptanz davon, dass es aber auch was Wertvolles ist und ist, was es ist, dabei eine große Rolle spielen kann?
Sicherlich. Also ich habe es in vielen Aspekten schon akzeptiert, dass ich manchmal diese Tage habe, die wirklich scheiße sind, wenn man das so sagen darf. Aber ich habe auch vieles davon, also viele Aspekte der Depression noch nicht ganz so akzeptiert. Ne? Und daran muss ich noch arbeiten.
Ja, wenn, ist natürlich die interessante Frage, ne? Wenn überhaupt, vielleicht gibt es auch einfach Sachen, die, wovon du irgendwann sagen kannst, nee, die will ich einfach absolut nicht. Die will ich nicht mehr in meinem Leben ne, willkommen heißen. Andere Sachen gehören dazu. Und ein paar Sachen will ich einfach wirklich nicht in meinem Leben. Ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung. Es ist ja am Ende, das ist das Schöne und auch das Schwierige, es ist am Ende eigentlich dein Leben. Du darfst sogar sagen, das ist in Ordnung, das toleriere ich und das nicht. Ist ja das Schöne, ne? Wow, okay. Und Versagen ist natürlich schön. Ich glaube nämlich, dass es, wenn wir mal ganz ehrlich sind, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der das nicht so ein bisschen in sich trägt, zu sagen, ne? Und sei es nur für sich oder für andere Menschen oder für, es bleibt ein spannendes Thema. Und was ist schon Versagen? Ich versage mittlerweile in großem Stil und Menschen finden das dann inspirierend, weil ich einfach sage, boah, Leute, ich kann das nicht. Kann es einfach nicht. Sorry, lass mich das mal nicht machen. Das ist noch ein ganzes Gespräch für unser Discord, glaube ich. Okay, größte Angst, schön. Größter Wunsch?
Dass wir ehrlicher zueinander sind und mehr sprechen und mehr offener füreinander.
Gibt es bestimmte Menschen, also ne, sollen bestimmte Gruppen damit anfangen oder also
generell, also eigentlich alle Menschen. Wir müssen eigentlich, glaube ich, alle deutlich offener und deutlich mehr füreinander da sein, als wir jetzt sind. Und vor allem jetzt in der jetzigen Situation sehen wir das ja auch. Ja. Dass das einfach ein großes Problem ist, dass wir das noch nicht haben. Jeder will sein Ding durchziehen und was andere denken, interessiert mich nicht.
Kritisch und zu Recht ist genau das, was ich auch beobachte, ist, dass es vielleicht gar nichts was Neues gibt in der geradigen Lage, sondern dass nur Sachen noch mehr aufgedeckt werden, die es schon immer gab. Es war schon immer eine Riesenverteilung und ne, zwischen Menschen. Menschen wurden schon immer auch ein bisschen. Oder wir haben uns selber so ein bisschen auseinandergetrieben und nicht mehr die Fähigkeiten, einander wirklich mal zuzuhören, wenn wir nicht exakt der gleichen Meinung sind zum Beispiel. Das finde ich gerade sehr schwer, weil ich sehr gerne spreche mit Menschen, die gar nicht meine Meinung sind, weil ich da was lernen kann. Und die Menschen, die genau meine Meinung sind, mit dem wiederhole ich ja nur, was ich eh schon weiß, ne, und was mir bewusst ist. Und das finde ich tatsächlich auch sehr schade, dass wir die Fähigkeit irgendwie nicht haben und auch nicht vorgelebt bekommen von Menschen, die es sollten, wie Politiker und wie ne, solche Menschen, die auch nicht mehr sagen können, ich bin mir gerade nicht sicher, aber wir müssen jetzt diese und diese Maßnahme nehmen. Das würde für mich schon alles verändern. Aber ja, mehr Offenheit, mehr Sprechen, mehr Talking Revolutions.
Ja.
Mehr Deutschland, wir müssen reden. Ja. Sowas. Ja. Finde ich sehr gut. Wir fangen an am 18.12.2021 um 10 oder 11 Uhr oder 12 Uhr schreiben wir in unsere Shownotes. Ich fand es ein wahnsinnig schönes Gespräch, ein inspirierendes Gespräch. Ich habe höllisch Respekt für wirklich für dem, was du jetzt schon sagt man auch, auf die Waage bringst, das sagen wir auf Holländisch, für dem, was du jetzt schon machst, ausstrahlst, vorhast und mit mir machst, Stephanie,
danke.
Wirklich, das ist keine, und da braucht es keine Bescheidenheit, gegenüber oder so. Mit 15 jetzt schon so viel Mut zu haben, zu sagen, nee, wir müssen Sachen verändern, wir müssen darüber sprechen, wir müssen einander zuhören, deine Wünsche, wie du sie gerade ausgesprochen hast, lebst du ja eigentlich selber total vor. Ich freue mich unglaublich auf den 18.12. und auf einfach der Anfang vielleicht von einer kleinen Revolution, die diese Welt ein Stückchen schöner und besser und lebbarer macht.
Danke, ja, ich sehe es auch so.
Das wird total schön. Tausend Dank für deine Zeit, für deine Worte.
Ich habe zu danken, danke.
Gibt es noch irgendwas, das du sagen möchtest?
Hab einen schönen Tag. Oder alle, die das wissen, habt einen wunderschönen Tag. Genießt das Leben.
Ist Schnee bei euch?
Ja, sehr richtig.
Hier ist nur grau. Grau und regnerisch. Oh Mann, ich hätte gerne Schnee und dann jetzt einfach Schuhe aus und rein. Das wäre schön. Ja. Kommt, vielleicht kriegen wir in Köln.
Sehr schön.
Okay.